Gude und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß, mehr Erfolg und heute auch für mehr Future Work Skills. Mein Name ist Thomas Herzberger und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast in den Podcast eingeladen, in unsere schöne kleine Lounge, nämlich den Dennis Fischer. Dennis, grüß dich.
Hi, Gude. Ich freue mich, dass ich hier im größten LinkedIn-Podcast Hessens zu Gast sein darf.
Ja, herzlich willkommen. Ich habe noch nicht gemessen, ich kann das weder belegen noch widerlegen.
Hast du irgendwann mal vor 2, 3 ja. Folgen erzählt?
Ich würde sagen, es ist definitiv der größte LinkedIn-Podcast, mindestens in Frankfurt. So viel können wir sagen. Ja.
Ja, mit Abstand.
Dennis, ich sehe dich auf YouTube, wird man es vielleicht sehen, vor einer schwarzen Leinwand. Immer wenn ich dich spreche, ist immer spannend, wo bist du eigentlich gerade? Denn du bist ja oftmals auf Vacations und Urlaub unterwegs. Wo bist du heute?
Heute bin ich in München und genau, das ist mein Studio so, aber die schwarze Leinwand reißt auch mit, wenn ich irgendwo auf Mallorca oder bei meinen Eltern oder bei der Schwiegermutter oder wo auch immer bin. Also das ist immer relativ simpel vom Background.
Du nimmst echt eine schwarze Leinwand mit?
Ja, genau, das ist ein schwarzer Vorhang und den hänge ich dann auf, entweder ich klebe ihn irgendwo dran. Mhm. Es war auf Mallorca damals, da hatte ich dann so Gaffer-Tape, das hat irgendwie nicht so gehalten. Da ist er dann so dreimal runtergefallen mitten während des Tages und lag dann auf dem Boden. Aber hier habe ich ein Stativ und genau, den packe ich dann kurz in den Koffer, das geht ganz gut.
Cool. Wie woher kommt das eigentlich, dass du so oft ja auch auf Vacations unterwegs bist? Was nimmst du da mit? Warum tust du dir den Stress an?
Also im Moment ist es schon weniger geworden jetzt, seit wir Nachwuchs haben, aber generell, ja, habe ich einfach durch Corona schätzen und lieben gelernt, so von überall aus irgendwie die virtuellen Workshops, Trainings zu geben, Keynotes, dafür reise ich jetzt schon wieder mehr und bin auch wieder mehr vor Ort, das ist ja auch gut so, aber generell, ja, finde ich es einfach cool, jetzt gerade auch mit unserer kleinen Tochter, die wird jetzt 2, ist es halt genial, dass man sie irgendwie auch ein bisschen was anderes zeigt, mal zeigt, dass es andere Kulturen, andere Länder gibt, wo nicht jeder vielleicht so miesepetrig rumläuft, wie viele hier in Deutschland und anderes Essen gibt und so. Also wir waren jetzt gerade im Oman Anfang des Jahres, kann ich sehr empfehlen, mit kleinem Kind. Da habe ich zwar nicht wirklich gearbeitet, aber trotzdem war es irgendwie super, super spannend, mit ihr so neue Kulturen zu entdecken. Mhm. Und das macht Spaß.
Sehr cool. Ja, vielleicht sollten wir noch vorab stellen, was du eigentlich arbeitest, denn ich habe gerade schon das Stichwort Future Work Skills zwar fallen gelassen, aber du bist natürlich nicht nur hier in dem Podcast zu Gast, sondern du hast einen eigenen Podcast, du hast einen eigenen Newsletter, hast ein Buch dazu geschrieben, ein sehr erfolgreiches, mit dem gleichnamigen Titel Future Work Skills und bist auf den Bühnen im In- und Ausland von Unternehmen gebucht und zu Hause, um über dieses Thema zu sprechen. Dennis, mehrere Fragen dazu.
Gerne.
Was macht dir gerade daran Spaß, auf einer Bühne vor fremden Menschen zu stehen und Minuten und Stunden über ein Thema zu sprechen, was ja die Furcht von vielen Menschen da draußen ist.
Ja, da gibt es ja immer dieses schöne Beispiel, dass mehr Menschen Angst haben vor dem Tod, als davor eine Rede zu halten, als davor zu sterben. Das heißt, sie würden lieber im Grab liegen, als die Grabrede halten sozusagen. Und das war bei mir auch so definitiv. Also ich kann mich noch erinnern, so während des Abiturs, unmöglich so. Ich habe jedes Referat irgendwie habe ich abgelesen. Während des Studiums hat es dann so ein bisschen angefangen, dass es mir mehr Spaß gemacht hat. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, durch das Trainer-Dasein. Ich glaube so vor kleinen Gruppen, 5, 6 Leute, irgendwann 10, 12 Leute so. Und dadurch habe ich so eine gewisse Routine bekommen, habe gemerkt, ach guck mal, die Leute hören dir den ganzen Tag zu so. Das kann nicht so schlimm sein, was du erzählst. Mhm. Aber was mir am meisten Spaß macht, ist ehrlicherweise gar nicht nur das Referieren, das Vortragen, sondern das Interagieren. Also wirklich dann Witz machen, die Leute lachen, ins Publikum gehen. Gestern habe ich dann irgendwie auch ein Mikro wieder dabei gehabt, habe viele Fragen gestellt. Da war dann ein Professor, der Leiter der Hochschule in Gießen war dabei und hat gesagt, oh, das war jetzt ein Fehler, dass sie mir das Mikro gegeben haben. Dann hat er erst mal 5 Minuten referiert. Aber das ist spannend, ja, da lerne ich auch wieder was. Also genau dieser Austausch. Und am liebsten würde ich eigentlich auch jede Keynote wie so einen kleinen Mini-Workshop gestalten. Es geht nicht immer, leider so, aber Ich komme da langsam hin, dass die Leute einfach interaktiv dabei sind, dass sie mitmachen, dass sie vielleicht was basteln, dass sie selbst was erzählen, dass sie sich gegenseitig auch ein bisschen inspirieren. Und da will ich eigentlich hin.
Ja. Deine Zuhörer, Zuschauer basteln was während deinen Vorträgen?
Ja, genau. Ja, es ist ein, ich kann es jetzt hier erklären, falls mal jemand bei mir im Vortrag sitzt, dann weiß er, was er zu tun hat oder was sie zu tun hat. Wenn es irgendwie passt, dann lasse ich die ganz gerne vorher einen Zettel verteilen, dass jeder so einen weißen DIN A4-Zettel hat. Mhm. Und dann sollen sie ein Flugobjekt bauen, was am besten bis zu mir vorne auf die Bühne fliegt. Ah. Und haben 60 Sekunden Zeit. Die meisten, sage ich mal, so 70%, manchmal auch 80%, bauen halt einen klassischen Papierflieger. Und die Cleveren, die knüllen es einfach zusammen und werfen es nach vorne. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, zu sagen, hey, wo können wir da mal um die Ecke denken, wo können wir mal kreativ, pragmatisch vorgehen, auch ein ganz wichtiger Future Skill und eben nicht immer nur das zu machen, was wir irgendwo mal so in der Schule gelernt haben. Genau, und das ist immer auch ziemlich cool, muss man sagen, vom Bildeffekt. Da hole ich dann auch immer irgendwie ein Kamerateam, wenn eins da ist, dann sage ich denen, hey, kommt hier vorne auf die Bühne und dann fliegen halt gestern irgendwie so 150 Papierflieger und Papierkugeln auf dich zu. Das ist immer ganz, ganz schön vom Effekt her.
Sehr cool. Hast du die irgendwo gesehen, gehört oder hast du die selber ausgedacht?
Nee, die ist aber ich habe sie bei Martin Gaeth gesehen. Mhm. Kennst du den auch? Das ist aktuell seine 4-Tage-Woche so. Der hat die gemacht. Ich weiß nicht, ob er sie immer noch macht, aber da habe ich sie zum ersten Mal gesehen und mir abgeguckt. Und genau, ist immer wieder erstaunlich. Klar, manche kennen sie schon, andere sind einfach clever und denken um die Ecke. Aber wie gesagt, sind immer so 70%, die sagen, oh ja, hätte ich auch mal drauf kommen können. So. Also ich mache die noch so lange, bis jeder im Publikum sagt, oh Dennis, kennen wir schon, ist langweilig. Dann überlege ich mir was Neues. Aber bis dahin finde ich das immer einen guten Augenöffner.
Auf jeden Fall, das ist ein sicherlich sehr, sehr schöner Effekt. Du sagst schon, du sprichst über neues Denken, über, wie du es nennst, Future Work Skills. Und bevor wir darüber sprechen, warum du darüber sprichst, will ich erst gerne wissen, was sind denn Future Work Skills? Habe ich auch welche?
Nee, ich glaube, bei dir ist Hopfen und Malz verloren, aber vielleicht haben deine Kinder welche, ja. Nein, Spaß. Also jeder hat die, klar. Und was die sind, ist gar nicht so einfach zu sagen. Es gibt so eine Metastudie von der Universität Cambridge. Die haben sich mal sämtliche Frameworks zu dem Thema angeguckt, weil ich bin ja nicht der Erste und nicht der Einzige, der darüber spricht und sich irgendwie Gedanken macht, sondern da gibt es Studien von dem World Economic Forum, von McKinsey, vom Stifterverband, von anderen Beratungen, politischen Institutionen und so weiter. Also jeder hat da irgendwie dazu eine Meinung. Und am Ende kamen sie auf 341 Future Skills. So, also da hast du sicherlich ein paar davon.
Die musst du dabei sein.
Von den 341. Und was ich damals gemacht habe, da gab es aber diese Metastudie noch nicht, sondern ich habe quasi selbst so meine eigene Metastudie gemacht. Ich habe mir halt ganz, ganz viele von diesen Studien angeschaut. Ich habe geguckt, was gibt's da schon an Büchern irgendwie. Ich habe eben mit vielen Menschen gesprochen und kam dann auf 9 Stück, die ich in meinem Buch beschrieben habe, von Kreativität, was du definitiv hast, Empathie, würde ich dir auch zuschreiben auf jeden Fall.
Frag meine Frau mal.
Kritisches Denken, komplexe Probleme lösen, Selbstmanagement und weitere Fähigkeiten. Und die habe ich da damals so rausdestilliert, habe gedacht, okay, vielleicht sind es auch 10, 11, 12 so, aber irgendwie 9 war für mich die 9 wichtigsten. Das waren die, die immer wieder vorkamen. Und deswegen habe ich mich auf die fokussiert. Und tatsächlich jetzt habe ich die mal mit dieser Metastudie abgeglichen. Das sind auch ziemlich genau die, die in der Mitte von der Wortwolke stehen. Also die immer wieder genannt werden in den ganzen einzelnen Studien und Frameworks, die es da so gibt. Das sind ja nicht alles wissenschaftliche Studien. Es sind halt vieles einfach auch Befragungen und Schätzungen, weil ja, wie willst du eine Studie über die Zukunft machen? So? Also.
Daran versuchen sich ja, oder andersrum, damit verdienen ja viele Beratungen sehr, sehr viel Geld mit Studien über die Zukunft. Bevor wir zu den eigentlichen Future Work Skills kommen und inhaltlich gehen, wie man diese neuen Skills ausbauen könnte, sollte, müsste, würde ich gerne mal kurz zu dir zurückkommen. Warum hast du dich dafür entschieden, dass du mit diesem Thema das ins Zentrum deines beruflichen Handelns stellen möchtest? Und warum machst du es gerade als primär in Form von Trainings und Vorträgen?
Mhm. Gute Frage. Also ich durfte ja schon mal bei dir zu Gast sein, auch im Podcast. Und damals haben wir so eher über mein erstes Buch gesprochen, über meine 52 Wege zum Erfolg, wo ich halt über 500 Ratgeber gelesen habe und dachte, hey, der einzige Weg, wie wir Menschen irgendwie noch mithalten können, ist uns immer weiter selbst zu optimieren und immer weiter zu gucken, wo können wir noch eine Morgenroutine und eine Abendroutine etablieren, wo können wir noch 10 LinkedIn-Beiträge am Tag veröffentlichen, etc. Also eher zu gucken, wie können wir mit den Maschinen mithalten. Und irgendwie habe ich aber schon so vor 4, 5 Jahren langsam gemerkt, das ist endlich und zwar ziemlich schnell. Und wir brauchen uns gar keine Mühe zu geben, mit den Maschinen irgendwie mitzuhalten, weil die eben schon bald besser als wir schreiben, besser Lieder komponieren, besser Texte verfassen, viele Dinge einfach viel schneller und viel effizienter machen können. Und dann habe ich mir eher so die Frage gestellt, okay, wenn das jetzt so die wichtigsten Kompetenzen der Vergangenheit waren, immer diese Selbstoptimierung und Ziele setzen, Netzwerken, was sind denn dann die wichtigsten Skills für die nächsten Jahrzehnte, wenn sich die Welt so radikal verändert? Und das war eigentlich so der Auslöser, tatsächlich dann jetzt natürlich noch verstärkt durch die Geburt meiner Tochter, wo ich mir schon immer wieder die Frage stelle, ja, was wird die mal für einen Beruf machen? Ja? Mhm. Was braucht die für Kompetenzen und bereitet sie unser aktuelles Schulsystem und vielleicht dann auch später das Hochschulsystem und die Ausbildung, die wir haben, bereitet sie die irgendwie auf diese Zukunft vor? Im Moment ist die Antwort nein, aber die Frage ist dann, was ist die Alternative so? Und das treibt mich irgendwie an. Also ich bin selbst, würde ich schon sagen, so ein Autodidakt, habe mir viele, viele Dinge schon selbst beigebracht und liebe es einfach Neues zu lernen, liebe es auch anderen Menschen zu helfen, Neues zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Und da hat dieses Thema Future Skills einfach perfekt so alle meine Interessen und auch meine Stärken kombiniert. Und dann ist halt, wie du schon sagst, die Frage, was mache ich jetzt damit? Ja, also gehe ich da irgendwie in die Politik damit? Gehe ich in einen Stifterverband tatsächlich, die da sehr aktiv sind? Gehe ich an eine Hochschule und gucke, wie kann man da Future Skills etablieren? Oder wofür ich mich jetzt halt erstmal entschieden habe, ist sozusagen die Leute zu inspirieren, ja, den Anstoß zu geben durch die Keynotes, durch das Buch, wo sie dann so ein bisschen tiefer noch reintauchen können. Und dann eben, wenn einzelne Unternehmen Interesse haben, die begleite ich dann auch gerne ein Stück des Weges so. Aber der Großteil im Moment ist eben dieses Anstoßen, zu sagen, hey, guck mal, schaut mal dahin, denkt mal nach, guck mal, wie könnt ihr euch die Skills vielleicht beibringen, wie könnt ihr die euren Teammitgliedern irgendwie beibringen, wie könnt ihr euch da selbst weiterbilden. Ja, das ist im Moment der Weg.
Wann kommen welche Unternehmen auf dich zu und sagen, lieber Dennis, inspiriere uns doch mal mit diesen Future Work Skills? Welche Situationen sind die?
Du meinst jetzt für die Keynotes vor allem? Mhm. Ganz unterschiedlich. Also es sind vor allem, also nicht nur, aber vor allem Branchen, die halt einfach im Moment merken, hey, die KI kommt. Seit letztem Jahr merkt es ja jeder irgendwie. Und da war ich jetzt bei Hörakustikern vermehrt zum Beispiel. Sehr interessante Branche, habe ich mich vorher nie mit beschäftigt. Hat jetzt gut gepasst, weil mein Vater auch parallel sein Hörgerät bekommen hat und ich dann gleich so ein bisschen gesehen habe, wie das in echt abläuft, wie oft man da hingeht, um das einzustellen. Letztens war so eine lustige Szene, wo er dann uns ein Video auf dem Handy gezeigt hat und wir so, ist da Ton? Mhm. Er drückt so drauf, macht's lauter. Wir so, ist da Ton? Wir hören nichts. Wieso ist er total laut? Wir so, ja, wir hören nichts. Ah ja, Entschuldigung, da hat er das halt per Bluetooth direkt mit seinem Hörgerät gekoppelt. Und er hat es mega laut gehört, wir haben gar nichts gehört. Und also das, aber nur am Rande, das ist so eine Branche, die einfach extrem im Wandel ist, wo sich gerade viel tut, die halt merken, ey, krass, was da alles möglich ist, gerade bei der Einstellung vom Hörgerät etc., Audiometrie, wie man das nennt. Also so eine Branche, dann war ich letztens 150 Assistentinnen vor mir sitzen, also von einem großen Automobilzulieferer, die halt auch merken, oh Mist, diese Assistentinnenaufgaben, die wir heute machen, Kalendereinträge erstellen, E-Mails vorsortieren, E-Mails schreiben, ein bisschen Projektmanagement hier und da, die werden alle übernommen, und zwar nicht in 5 Jahren, sondern eher in den nächsten 5-6 Monaten durch Microsoft Copilot etc. Und also das sind einige, die halt jetzt merken, Controlling, Buchhaltung, die so merken, oh, das geht jetzt noch schneller, als wir denken, okay, und was machen wir jetzt da, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal jemanden Externen, der so ein bisschen die Mannschaft wachrüttelt, weil sonst bist du halt nur der Prophet im eigenen Lande als Geschäftsführung, als Teamleitung, und da bin ich dann natürlich erstmal da, sie so ein bisschen ihnen zu zeigen, schau mal, Job Futuromat ist eine schöne Seite, job-futuromat.de, glaube ich, oder da kann man halt seinen Beruf eingeben und dann sieht man, wie viel Prozent automatisiert werden in den nächsten Jahren. Und wenn da natürlich irgendeine Zahl über 70% steht, so, dann werden die Leute erstmal hellhörig und sagen dann, okay, was brauchen wir denn dann? Und dann kann ich halt so hoffentlich in die offene Tür dann irgendwie reinfallen und sagen, ja, ich hätte da was, das sind die wichtigsten Kompetenzen.
Mhm. Den Link zum Jobfuturmarkt findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes, liebe Hörer und liebe Hörerin. Das stelle ich mir aber auch vor, nach einer ganz spannenden, Stimmung im Raum, wenn du dann einen Vortrag hältst zu einem Thema, was ja wirklich dann die Existenz, also die berufliche Existenz der Teilnehmenden maßgeblich beeinflussen kann. Ich denke mal, es spricht für das Unternehmen, wenn sie dich einladen und sagen, so, lasst uns gemeinsam alle beschäftigen, also Full Transparency hier, wir entscheiden nicht direkt über euch, sondern wir überlegen, wie wir damit umgehen, mit dieser Herausforderung. Aber trotzdem, da hängt ja mitunter, wenn ich mir vorstelle, das sind Leute, die 20, 30 Jahre dabei sind im Job und die sehen sich jetzt wirklich einer realen Gefahr gegenüber im Vergleich zu 4, 5 Jahren, wo es eher noch eine abstrakte Gefahr war. Wie ist das in den persönlichen Gesprächen, die du auch führst?
Ja, nicht nur in den persönlichen Gesprächen, auch in dem Saal dann, in dem Raum spürt man schon so die Spannung ein bisschen. Und früher bin ich dann einfach halt, da habe ich gesagt, ja Leute, da müsst ihr ein bisschen mutig sein, da müsst ihr mal nach vorne gehen, was ausprobieren. Und dann kamen die Leute nach dem Vortrag zu mir und haben gesagt, sag mal Dennis, du bist ja ein Vogel, oder? Wo sollen wir hier mutig sein? Ich, wie du sagst, ich mache seit 30 Jahren den Job, ich würde den auch gerne noch die nächsten 10 Jahre weitermachen. So. Also habe ich dann natürlich durch die Gespräche und durch meine eigene Reflexion und so habe ich es umgestellt und habe jetzt ziemlich früh, direkt nach diesem, was wird sich verändern, was macht KI potenziell mit eurem Job, spreche ich jetzt bestimmt eine Viertelstunde über Ängste. Also so über, was heißt Angst überhaupt? Was sind meine Ängste? Ja, also ich habe auch dieses Hey Gen, H-E-Y-G-E-N, wo du dir seinen virtuellen Avatar bauen kannst. Habe ich dann meinen eigenen Avatar gebaut und das ist schon krass, muss ich sagen. Also der könnte jetzt genauso gut mit dir hier sprechen. Die Gestik ist manchmal noch so ein bisschen staccato-artig, das passt noch nicht ganz. Aber das ist im Prinzip meine Sprache, das ist mein Duktus, also Wahnsinn. Mhm. Und dann spreche ich auch darüber, was bedeutet das für mich? Ja, ich mache mir da auch Sorgen, aber gleichzeitig, wenn wir halt einen Blick in die Geschichte werfen, dann gab es schon immer wieder diese Veränderungen, diese Bedrohungen durch Roboter. Ich habe da Zeitungsartikel aus der New York Times aus den 20er Jahren, aus den 40er Jahren, aus den 60er Jahren. Immer wieder stand der Roboter vernichtet tausende Jobs, wir werden alle arbeitslos, die Computer übernimmt jetzt unsere Aufgaben im Spiegel, glaube ich, 1976 und so. Also ja, das zieht sich so durch und das hat mir geholfen. Und dann tatsächlich auch mal über diese Ängste zu sprechen. Mhm. Und das ist auch so die Idee dahinter, dass die Leute wirklich danach mal sagen, okay, dann überlege ich mal so, was sind denn eigentlich dann meine wirklichen Ängste so? Geht es nur um die Veränderung? Oder habe ich wirklich Angst, dass ich den Job verliere? Habe ich Angst, dass ich meine Identität vielleicht auch ein Stück weit verliere? Ja, wenn ich halt Controller war die letzten 30 Jahre und jetzt auf einmal brauchen wir nur noch die Hälfte, aber dafür brauchen wir irgendwelche Data Scientists. Gehe ich dann irgendwie zu meinen Freunden am Biertisch abends und erzähle denen, ich bin jetzt bei Data Scientist so. Also das ist schon auch ein Stück weit eine Identität, die natürlich da dran hängt. Und da die Leute ernst zu nehmen, sie bei den Ängsten abzuholen, und das gelingt meistens ganz gut, würde ich sagen, so. Und dann versuche ich halt hinten raus natürlich so die positive Kurve hinzukriegen und zu sagen, hey, und wie können wir es jetzt schaffen, uns auf die Chancen zu fokussieren? Wie können wir irgendwo mal pragmatisch anfangen, einfach mal damit rumspielen, so, ja, mit ChatGPT mal ein bisschen experimentieren, lustige Bilder machen, vielleicht diskutieren. Ein Kunde hat mir letztens erzählt, dass er seine Vertriebler jetzt nur noch rauslässt an die Kunden, nachdem die einige Stunden mit ChatGPT Verkaufsgespräche geübt haben. Da kannst du ja mit der App halt hin und her diskutieren. Und da dachte ich mir, ja, mega smart. Genau das ist es. Einfach mal so ein bisschen damit herumexperimentieren, überlegen, wo kann ich das für mich einsetzen. Und da kommen wir zurück zu HeyGen, weil ich habe letztens so einen Online-E-Learning-Kurs aufgenommen und da haben wir 50 Videos an einem Tag produziert, was ziemlich anstrengend war. Wir haben 25 auf Deutsch aufgenommen. Und dann die gleichen 25 nochmal auf Englisch. Und wenn mir da einfach, mir hätten die 25 auf Deutsch gereicht, ehrlich gesagt, wenn die KI das dann einfach mit meinen Lippenbewegungen sauber ins Englische übersetzt hätte, even better. Also
man sieht aber, was das hängt.
Gerne hätte ich. Ja, so ein bisschen. Ja. Mein Opa hat immer gesagt, I speak English very well, doch ich kann auch nicht so schnell. Also hätte ich gerne delegiert. War jetzt in dem Fall noch nicht möglich, aber bin mir sicher, in einem halben, dreiviertel Jahr oder einem Jahr geht es.
Mit Deutschen über Ängste zu sprechen, ist ja ein bisschen wie mit Dynamit im Teich fischen. Also der Begriff German Angst, den gibt es ja nicht umsonst. Und ich glaube, sowohl in den Köpfen der Einzelnen als auch wirklich, was die Unternehmenskultur bei vielen Unternehmern angeht, die ist aber nicht gerade immer nur von Mut und Innovation getrieben, sondern wirklich von Befürchtungen, den Status quo zu verlieren. Und das ist ja genau das, wo du den Finger, den in Salz getunkten Finger in die Wunde drückst.
Ja, plus ich schaue dann meistens noch vorher auf ihre Website natürlich und mache mich schlau und würde sagen, bei 2/3 der Unternehmen steht der Wert mutig sein auf der Website. So, das sind unsere 7 Kernwerte und einer davon ist, wir wollen mutig in die Zukunft gehen. Und dann sage ich halt immer, jo, könnt ihr schon da drauf schreiben, aber dadurch gehen die Ängste nicht weg. So, und deswegen lasst uns mal da anfangen und dann gucken, wie können wir am Ende wirklich mutig sein, weil ja, Mut ist ja nicht das Gegenteil von Angst. So, entweder ich bin ängstlich oder ich bin mutig. Nein. Mut ist Handeln trotz Angst. Also ich kann Ängste haben und kann trotzdem irgendwas tun im Bewusstsein der Ängste. Und genau.
Nehmen die Teilnehmer das auch so wahr, dass es wirklich jetzt ein Punkt in ihrer, wie immer auch egal wie alt sie sind, in ihrer Karriere trotzdem ist, wo sie sagen, okay, ich muss mal wirklich ehrlich reflektieren, inwieweit, bleiben wir bei dem Beispiel, mein Job von AI gefährdet ist und wie ich darauf reagiere, wie ich damit umgehe.
Zwei Antworten. Die erste ist, ich habe gerade dieses schöne Wort gelernt, der Veränderungserschöpfung. Mhm. Also es gab ja so viele Themen in den letzten Jahren, ich brauche sie nicht alle aufzuzählen, ja, Corona, Ukraine, andere Kriege, jetzt die deutsche Wirtschaft und so. Und da spürt man schon eher bei vielen so ein, ja, eine Veränderungserschöpfung, die halt sagen, hey, jetzt nochmal was irgendwie, muss das noch sein und ich habe eh nur noch vielleicht 5, 6, 7 Jahre bis zur Rente. Mhm. Also das ist so der erste Schritt. Auch da wieder, ja, kann ich nicht ändern so, ja, ich kann die Welt nicht ändern, aber ich kann sie irgendwie da abholen, wo sie stehen, kann das ansprechen, kann sagen, hey, mir geht's auch so, ich kenne viele Leute, ihr seid nicht die Einzigen, denen es auch so geht. Und trotzdem ist die Frage, wie können wir da jetzt weitermachen? Wie können wir da jetzt irgendwie nach vorne schauen? Und dann von da aus teilt sich nochmal so ein bisschen. Ja, da gibt's dann die in den angesprochenen Berufen, die wirklich den Schmerz haben, die es dringender sehen. Und dann gibt's natürlich immer noch die, die halt sagen, ja, ich bin hier irgendwo am Band und steck was zusammen, produziere irgendwelche Teilchen und dann wird sich's wahrscheinlich auch in den nächsten 2, 3 Jahren noch nicht unbedingt betreffen, solange es der Branche gut geht etc. Und da bin ich auch immer realistisch, ja, die Leute kommen schon. Also ich glaube, du brauchst ja immer irgendwie einen Schmerz, um dich zu verändern und die einen sind halt jetzt schon so weit, die anderen haben es zumindest mal gehört und hören es vielleicht in einem Jahr nochmal und dann merken sie, oh, jetzt ist es auch bei mir angelangt. Mhm. Also, dass da jemand jetzt in dieser Welt, in der wir im Moment leben, die eh schon chaotisch genug ist, dass da noch die Leute proaktiv da irgendwie sagen, ach ja, das könnte mich ja in 2 Jahren betreffen. Nee, die Erwartung habe ich gar nicht, sondern ich versuche die Leute abzuholen, die jetzt wirklich den Schmerz haben. Und deswegen ist auch dieser Titel Future Work Skills manchmal so ein bisschen irreführend, weil viele dann halt sagen, ja, kann ich mich auch in der Zukunft noch damit beschäftigen, heißt der Future Work Skills.
Das ist nicht relevant.
Eigentlich müsste Today's Work Skills heißen so, also ja, das braucht man halt in vielen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen auch heute schon so.
Da schon der Titel für dein nächstes Buch. Wenn du morgen noch arbeiten willst, arbeite daran.
Ja, genau.
Wenn du jetzt mal einen kleinen Recap machst aus allen den Unternehmen, bei denen du Vorträge gehalten hast, vielleicht auch Verbänden, Institutionen. Du kommst ja rum, würde man sagen. Wie siehst du ganz allgemein die Stimmung? Wie siehst du die Situation? Wie weit wenden Unternehmen das an, wie weit implementieren sie das Thema in ihre Unternehmenskultur, in ihre Weiterbildung, abseits auch von einem Vortrag von dir?
Schwierig, ja, ehrlich gesagt ziemlich schwierig, weil da halt mehr dranhängt als einen Vortrag natürlich und auch mehr dranhängt als, ja, dann machen wir mal 1, 2 Weiterbildungen, sondern im Prinzip musst du ja wirklich das strategisch angehen. Das mache ich mit einzelnen Unternehmen, die halt wirklich sagen, okay, wir wollen uns das mal angucken, zu sagen, ja, wo steht denn unser Geschäft in 4, 5 Jahren, wo wollen wir unser Geschäftsmodell hinentwickeln? Welche Kompetenzen brauchen wir dann im zweiten Schritt für dieses Geschäftsmodell? Und im dritten Schritt, wo stehen wir heute? Was ist Status quo? Und dann kannst du halt im vierten Schritt schauen, okay, und wie füllen wir jetzt diesen Gap so? Welche Leute können wir mitnehmen? Welche können wir da weiterentwickeln? Können denen die Skills beibringen, die wir in 3, 4, 5 Jahren perspektivisch brauchen? Und welche müssen wir halt leider irgendwo in Vorruhestand schicken oder auslaufen lassen oder ihnen andere Aufgaben geben? Und was ich so sehe, vor allem bei den Großen, mit denen bin ich jetzt im Moment nicht so im Geschäft, wie SAP, was man in den Medien halt liest, die halt wirklich 8000 Stellen abbauen, T-Mobile, andere Unternehmen. Ich glaube, für viele ist es doch am Ende dann günstiger zu sagen, ach komm, dann schmeißen wir 5000 raus, holen uns 3000 neue rein, die halt irgendwie qualifiziert sind, mehr oder weniger, anstatt 2000 einfach weiterzuentwickeln, so, ja. Und zu gucken, wen kann man noch halten aus der bestehenden Mannschaft. Also da bin ich unzufrieden, versuche das ein Stück weit zu ändern und die Unternehmen da irgendwie mitzunehmen auf die Reise. Und ich meine, alle spüren ja im Moment, dass es gar nicht so leicht ist, eben 2000 neue Stellen zu besetzen. Aber ja, da stecken sie ja lieber das Geld in Recruiting, weil es vermeintlich einfacher ist, als in die Aus- und Weiterbildung und das Reskilling und Upskilling. So.
Das ist ein gutes Thema, denn wirklich nachhaltig ist die Strategie ja nicht. Wenn du ein SAP bist und quasi mit eine tolle Marke hast und mit Geld um dich schmeißen kannst, ja, dann mag das noch irgendwie eine Lösung sein. Da kannst du damit rechnen, dass du nochmal Leute bekommst, auch gerade frisch von der Uni, aus dem Ausland auch natürlich. Wenn du ein mittelständisches Unternehmen bist, das seit Jahrzehnten einen sehr, sehr guten Job macht, da drin Teile, Stoffe, Werkstoffe, sonstiges herzustellen, zu fabrizieren und weiterzureichen, also so B2B2B2B bist, und dich in der Region jeder, aber abgesehen davon keiner kennt als Label, dann hast du natürlich dann ordentliche Probleme dabei. Und dann finde ich es auch im Rahmen der, wenn ich das mal nicht sagen darf, so im Rahmen der Diskussion um Diversität und des Anstrebens, doch alle mitzunehmen, egal welcher Alter, welches Geschlecht und so weiter, doch sehr, sehr schade, um es milder auszudrücken, wenn ich so vorgehen würde. Und ich würde gerne noch, Dennis, mit dir darüber sprechen, ist, wie ernst nehmen Unternehmen das Thema Mindset, das Thema Einstellung? Denn wie du sagst, wir sind ja ständig mit, nicht nur mit Krisen konfrontiert wie Ukraine, Israel, Corona, sondern auch mit einer fortwährenden Transformation. Und das ist definitiv anstrengend. Ist vor allem auch im Kopf anstrengend. Aber wie ich das an mich ranlasse, wie ich damit umgehe, hängt ja weniger ab von meinen Fachkenntnissen. Na, ob ich jetzt programmieren kann, ChatGPT bedienen kann oder sonstiges. Sondern wirklich mehr, wie gehe ich mental damit um? In einem konstruktiven Art und Weise.
Ja.
Wie machst du das denn eigentlich? Wie bewusst bist du dir, wie du deine Einstellungen formen und aktiv gestalten kannst?
Sehr gute Frage. Also wir haben ja mal zusammen ein Buch veröffentlicht mit einigen anderen Autoren und Autorinnen, Think Growth. Und genau, dieses klassische Growth Mindset, das ist ja genau die Frage, wer ist da drin? Wie kriegt man auch seine Mitarbeitenden da irgendwie rein, auch zu sagen, hey, wir können euch weiterentwickeln wollen, aber wenn ihr halt nicht wollt und wenn ihr sagt, nee, ich suche mir lieber einen anderen Arbeitgeber und mache da den gleichen Job weiter, dann wird's schwierig so. Bei mir angefangen, es ist, glaube ich, sehr, sehr viel Selbstreflexion tatsächlich, sich immer wieder anzuschauen, auch so, ja, auch da selbst mal zu gucken, was brauche ich für Skills, ja, ich nehme mich ja da gar nicht aus, so, welche Kompetenzen brauche ich denn vielleicht nächstes Jahr mit KI, mit virtuellen, digitalen Tools, welche habe ich heute schon und wie kann ich mich da irgendwie hinentwickeln, also wirklich so dieses Self-Leadership, darüber spreche ich auch immer, wenn ich irgendwie vor Führungskräften eingeladen werde, spreche ich vor allem so über dieses Self-Leadership, weil wie die Leute ihre Teams dann am Ende führen, hängt halt ganz davon stark ab, wie sie mit sich selbst umgehen, wie sie es selbst vorleben, so, und wie kriegt man dieses Mindset in die Unternehmen rein?
Sorry, was genau meinst du mit Self-Leadership? Was steckt da für dich alles mit drin?
Ja, also dass man bei sich selbst erstmal anfängt, sich selbst zu reflektieren. Jetzt, man kann alles wie Empathie zum Beispiel, kann man sagen, ja, Empathie, habe ich verstanden. Muss ich mich in den Kunden hineinversetzen? Muss ich besser wissen, was wollen die alle? Ja, oder ich fange mal bei mir an, ja. Also wie viele Leute nicht mal in der Lage sind, ihre eigenen Gefühle gerade zu benennen. Oder wenn ich sage, wie geht's dir denn? Ja, gut, ja, passt schon. Oder muss. Keine Ahnung, was muss für ein Gefühl ist, so, ja. Aber gibt's auch in manchen Unternehmen. Und da mal zu sagen, okay, ich setze mich mal hin. Gibt's ja auch so schöne, so Mood-Meter oder so. Mhm. Ist so eine schöne Übung auch, die man zum Start in einem Meeting, einem Workshop machen kann, wo halt einfach 86 Gefühle draufstehen. Und da mal zu sagen, ja, okay, bin ich gerade irgendwie ausgelaugt? Bin ich inspiriert? Bin ich motiviert? Bin ich traurig, bin ich träge, bin ich was auch immer. Also da mal so ein bisschen differenzierter bei sich selbst anzufangen. Und das kannst du durchziehen durch viele andere Themen. Ja, wie gehe ich mit mir selbst um, wie organisiere ich mich selbst, etc. All das ist für mich so dieses, ja, sich selbst führen quasi und auch selbst die Einstellung haben, okay, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann weiter wachsen.
Also und Growth Mindset meets Selbstmanagement.
Ja, quasi. Mhm. Ja, ja. Und dann der nächste Schritt ist natürlich, ja, wie kriegt man das in die Unternehmen rein? Und das ist ein Prozess. Also diese, ich sage auch immer in den Briefings, Leute, ich weiß, euer Wunsch ist, die gehen da raus aus dem Vortrag, die haben ein anderes Mindset, aber das klappt nicht. Ja, da könnt ihr mich buchen, könnt ihr jemand anders buchen, das ist Schwachsinn so. Was die Leute danach vielleicht haben, ist mal eine andere Perspektive. Ja, so wie das Thema Angst, um es nochmal aufzugreifen, was mir da geholfen hat, war zu sagen, nicht Angst ist ein schlechter Ratgeber, sagen ja viele so, ja. Nee, Angst ist ein guter Ratgeber. Eigentlich sind immer die Momente im Leben, wo man so ein bisschen schwitzige Hände hat, wo man so ein bisschen Angst hat, sind die Momente, wo man sich weiterentwickelt, wo man wächst, wo man vielleicht eben auf einer großen Bühne steht, wo man ein Kind kriegt so und sich denkt, oh, können wir nicht noch einen Tag warten? aber das sind ja die Momente, die irgendwie lebensverändernd sind, die einen nach vorne bringen. Und deswegen sollte man die Momente eher suchen. Das sagt sich leicht, ich weiß, aber zumindest sollte man sich mal dessen bewusst sein und sagen, oh, jetzt habe ich irgendwie schon 3 Monate nur trockene Hände, da kann nicht viel passiert sein, so. Und also das zum Thema eben, ja, Mindset, da kann man vielleicht die Perspektive verändern, man kann ihnen Denkanstöße mitgeben, man kann sie zu Diskussionen anregen und wenn man das öfter macht und dann als Führungsebene das Ganze noch hoffentlich vorlebt und selbst immer wieder auch forciert und die Leute, ja, dazu motiviert, sich weiterzubilden, sich mal ein E-Learning anzuschauen. Wenn man vielleicht sowas macht, was ich immer vorschlage, ist so ein Learning-Nugget. So einmal die Woche, montags morgens oder so, einfach eine kurze E-Mail rumschreiben. Wer auch immer das macht, ob das eine Personalentwicklerin ist oder eine Geschäftsführerin. Eine E-Mail und da ist irgendein Learning-Nugget drin. So, hey, wie mein Newsletter, ja, jeden Sonntag so. Das habe ich die Woche gelernt oder hier ist ein inspirierendes Video. So, und das kriegen halt irgendwie alle 500 Beschäftigten in dem Mittelständler. Und davon löschen es vielleicht 400, aber 100 erreiche ich jede Woche. Und wenn es immer wieder andere 100 sind, dann ist da auch schon was gewonnen. Also wirklich so dieses, man braucht nicht immer ein Riesenprogramm und eine riesige Strategie, sondern einfach mal anfangen und ja, sich gegenseitig so ein bisschen inspirieren und motivieren.
Ja. Da bin ich bei dir. Es ist ein fortlaufender Prozess. Das erleben wir nicht anders, auch wenn es um Kommunikation geht, auch wenn es um digitale Souveränität und Kompetenz geht. Es muss in der oftmals muss es von oben anfangen. Oben ist nicht unbedingt Hierarchie oben, aber jemand, der eine Art Meinungsführer ist, der ein hohes Ansehen hat, um mal ein klassisches Wort zu verwenden, innerhalb des Unternehmens, der oder die als Vorbild agieren kann. Und dann eben, wie du sagst, inspiriert, sowohl auf einer strategischen als auch operativen Ebene mit eben diesen kleinen Wissensnuggets. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee übrigens. Und by the way, das könnte auch schon, um kurz den Bogen zu schließen zu LinkedIn, auch was du diese Woche gelernt hast, könnte für dich ein LinkedIn-Beitrag wert sein.
Total, ja. Also das ist eh das Beste, ja, nicht nur zu konsumieren, sondern halt daraus einen LinkedIn-Beitrag zu starten und da ins Handeln zu kommen oder ob es ein Newsletter ist oder was auch immer. Aber das ist ein super Gedanke.
Lass uns, Dennis, nochmal um ein paar in diesen Skills eintauchen. Du sagst, einer der neuen wichtigsten Skills ist ja auch Kreativität. Mhm. Jetzt würde ich sagen, es gibt, ebenso wie es Leute gibt, die sagen, ich kann nicht öffentlich reden, gibt es auch Leute, die sagen, ich bin nicht kreativ. Ja. Was sagst du denen? Ja, stimmt, schade. Next? Oder gibt es auch für die Nicht-Kreativen unter uns Mittel und Wege, die eigene Kreativität zu wecken?
Ja, denen drücke ich immer ein Buch in die Hand. Das ist von Tom und David Kelly. Kann ich dir gerne her noch schicken für die Shownotes. Creative Confidence heißt das. Das ist, also ich mache ja sehr viel mit Design Thinking auch, wo ja Kreativität ein wichtiger Bestandteil ist. Und die beiden sind so die Urväter quasi mit. Die haben IDEO mit aufgebaut in Stanford und haben eben dieses Buch geschrieben. Und da geht es darum, dass wir als Kinder alle mal total kreativ sind. Ja, ich meine, ich sehe ja, was meine zweijährige Tochter da gerade anschleppt zu Hause. Und ja, mega schön natürlich. Nee, mega schön. An den Kühlschrank kommt es trotzdem nicht. Da bin ich allergisch, aber wir sammeln das in so einer Mappe. Und es ist ja auch süß so. Und natürlich sage ich, oh, das hast du aber toll gemacht und das ist ja kreativ. Und teilweise würde ich es auch nicht hinbekommen, muss ich sagen. Aber da sind wir alle noch kreativ und dann irgendwann trennt sich so ein bisschen, ja, die Spreu vom Weizen, ist jetzt schon wieder eine Wertung, aber es teilt sich halt auf. Die einen kriegen gesagt, oh, du bist aber künstlerisch, du bist aber musikalisch, du bist aber kreativ. Und die anderen, dazu zähle ich, die kriegen halt gesagt, ach ja, mach doch mal Sport oder probier's mal mit Mathe oder so, studier mal BWL, aber Kreativität ist wohl nicht so deins. Ich bin tatsächlich, ich erzähle jetzt die Kurzfassung, aber ich bin während des Studiums, habe ich mal 5 Probestunden im Gesangsunterricht genommen und da haben wir dann einmal dieses von Ronan Keating, When you say nothing at all, so gesungen. Und das war dann in der letzten Stunde. Und da meinte die Lehrerin zu mir, ah, Dennis, ist ja heute die letzte Stunde und so. Und hast du dir eigentlich überlegt, ob du weitermachen willst? Ich so, ja, ich überlege noch. Naja, wenn ich dir einen Tipp geben darf, also wie soll ich sagen, vielleicht mit dem Lied so, you sing best when you sing nothing at all. Also vielleicht machst du doch lieber wieder was anderes und lässt das mit dem Gesang sein. Das war jetzt nett mit dir so, also durch die Blume. Hat sie es mir dann gesagt und ja, danach habe ich erstmal 3 Jahre lang gar nicht mehr gesungen, nicht mal irgendwo betrunken auf einer Party. Also das führt halt dazu, dass wir uns selbst und andere uns einreden, ja, ihr seid ja nicht kreativ, aber eigentlich sind wir alle kreativ, die Frage ist halt nur, wie man es definiert. Und jetzt merken wir ja langsam, ah, Bilder zeichnen kann auch eine KI, ist nicht mehr so kreativ. Musik komponieren kann auch eine KI. Gedichte schreiben kann auch eine KI, so. Also alles, was wir als Kreativität in den letzten Jahren bezeichnet haben, können auf einmal auch Maschinen. Und jetzt ist halt für mich dann die logische Schlussfolgerung, und das sehe ich schon länger so, Kreativität ist halt was ganz anderes. Das ist eben auf neue Ideen kommen. Das ist mal Papierkugeln bauen statt Flieger bauen. Das ist mal irgendwo um die Ecke zu denken, mal vielleicht 2 Dinge zu kombinieren, wie irgendwie Radiergummi und Bleistift so. Das war ja damals auch die Revolution. Die Frau ist, glaube ich, Milliardärin damit geworden so, die sich überlegt hat, man kann doch hinten auf einen Bleistift so einen kleinen Radiergummi drauf machen. Also sowas ist Kreativität, ja. Oder vorhin hatte ich ein lustiges Beispiel, da habe ich seit 3 Jahren nicht mehr dran gedacht. Da durfte ein Bauer auf seinem Acker, den er hatte, so da standen Pferde, glaube ich, genau, und den wollte er einen Unterstand bauen gegen das schlechte Wetter. Das war aber bautechnisch nicht erlaubt und so, die Stadt hat ihm das verboten. Ja, was hat er gemacht? Er hat so einen wirklich überdimensionalen 5-6 Meter hohen Stuhl gebaut und dann auch so einen 5-6 Meter hohen Tisch gebaut und hat die dann eben auf den Acker gestellt, weil Stuhl und Tisch war nicht verboten draufzustellen. Und das war dann halt gleichzeitig der Unterstand so. Und also das ist für mich Kreativität, ja. Mal um die Ecke denken, mal ein bisschen frech vielleicht auch sein, mal was auszuprobieren.
Ja, zumal ich will doch unterscheiden zwischen Prozess und Output. Natürlich kannst du sagen, dass ich mit KI irgendwie ein besseres Ergebnis bekomme, ein schnelleres Ergebnis bekomme, sicherlich, aber da habe ich ja vielleicht keinen Spaß dran. Und ich kann ja trotzdem mich kreativ outen, indem ich, also beschäftigen, indem ich singe, male, schreibe, LinkedIn-Beiträge erstelle. Und dann habe ich
Total.
Spaß an dem Prozess. Und ich glaube sogar, dass viele, 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 auch große Künstler zuerst Spaß an dem Prozess hatten, bevor sie wegen dem Ergebnis gelobt worden sind. Denn bevor du mit irgendwas ansatzweise gut bist, hast du ja schon eine Reise hinter dir, in der du es einfach für dich, mehr oder weniger für dich nur probieren musstest. Natürlich ist es hilfreich, wenn du einen Lehrer hast, der nicht sagt, du, Dennis, mit dem Singen, du, ach, lass mal. Nicht vor anderen Menschen
Ja.
zumindest.
Total, und es geht ja in der Schule schon los, ja, wo wir halt konsequent einfach lernen, nur Sachen auswendig zu wissen und irgendwie wiederzugeben, anstatt halt kreative Fragen zu stellen oder mal mehr zu basteln, mehr mit den Händen auch zu machen.
Ja.
Also ich hoffe auch, dass diese Ausbildungsberufe noch viel stärker anerkannt werden in den nächsten Jahren, dass viel mehr Kinder oder dann schon Erwachsene später nach der Schule erstmal eine Ausbildung machen, bevor sie irgendwie ja mehr oder weniger sinnloses BWL-Studium absolvieren, so. Weil ich glaube, es kann niemandem schaden, mal wirklich was handwerklich zu machen, mal irgendwo vielleicht auch was ganz anderes, Schreinerlehre zu machen, im Altenheim zu arbeiten. Also ja, ich muss oft einmal in Zivil. Hast du eigentlich Zivil gemacht oder Bundeswehr?
Nämlich wollten sie nicht tatsächlich. Sie haben sich mal meine Augen angeschaut, meine Allergien angeschaut und dann waren sie davon überzeugt, dass ich nicht mit der Waffe in dem Büschen Feld laufen sollte. Und ganz ehrlich, das war okay für
Ja,
mich.
schade. Ja.
Aber ich komme, ich weiß
Nee,
nicht,
das glaube ich. Also,
ich weiß, wovon du sprichst. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Meine beiden Großväter waren handwerklich unterwegs und haben mich auch immer wieder versucht, mal in die Richtung zu schubsen. Was ich damals gehasst habe, mittlerweile stelle ich fest, auch hin und da doch mal ganz praktisch zu wissen, wie man das eine oder andere Werkzeug benutzt. Aber wie machst du das denn jetzt mit deiner Tochter, mit dem Wissen um die Welt, wie sie jetzt ist und diesen Skills? Wie wirkt sich das auf deine oder auf eure Erziehung aus?
sagen wir mal so, ich habe auch in dem Buch ja so einen interessanten Artikel aus dem Wall Street Journal, wo sie, ich glaube, vor 7, 8 Jahren schon mal geguckt haben, was haben diese ganzen erfolgreichen Gründer aus dem Silicon Valley gemeinsam? Sei es Jeff Bezos, sei es Google-Gründer Sergey und Larry, sei es aber auch Taylor Swift, sei es irgendwie Julia Child, diese Fernsehköchin damals, sei es der Wikipedia-Gründer. Also ganz, ganz viele bekannte Namen. Und die haben alle eins gemeinsam, nämlich die waren alle auf einer Montessori-Schule.
Ah, ich hab drauf
Die einen
gewartet, dass du
länger,
sagst, ja.
die anderen kürzer, genau. Und tatsächlich, ich war gestern bei der Veranstaltung, gell? Und dann kamen danach welche auf mich zu und meinten, sag mal, Dennis, was ist denn dieses Montessori? Das habe ich noch nie gehört vorher. Und ich dachte, krass, ja, also das ist jetzt so völlig wertfrei. Ich fand es mega interessant und dachte, Wahnsinn, ich bin hier irgendwie nicht am Ende der Welt, sondern mitten in Deutschland und die Leute wissen einfach nicht, was Montessori ist und kennen halt nur die staatlichen Schulen. Und das ist tatsächlich so ein Thema, mit dem ich mich ganz, ganz intensiv im Moment beschäftige. Ist jetzt auch gerade ein Kinofilm in den Kinos über Maria Montessori, den habe ich leider noch nicht gesehen. Aber sobald es irgendwie geht, schaue ich mir den an, weil ich glaube, da steckt ganz viel drin. Da steckt viel Kreativität drin, da steckt dieses autodidaktische Selbstlernen
Ganz
drin,
kurz,
da
Dennis,
steckt dieses Basteln.
für alle Hörer, die es vielleicht auch nicht wissen und sich jetzt gerade nicht outen
Ah, ja,
können, was
gerne.
ist denn eine Montessori-Schule? Was unterscheidet sie denn von einer klassischen
Ja,
Schule?
genau, sorry. Also diese Maria Montessori, musst du mal nachschauen, wann die genau gelebt hat, ich glaube 18. Jahrhundert schon, die aus Italien stammt und damals halt festgestellt hat, hey, die hat viel mit behinderten Kindern gearbeitet, die einfach nur so irgendwo abgeschoben wurden in ein Heim. Und dann hat sie aber gemerkt, ah, die fangen aber auch an zu basteln und zu spielen und bringen sich selbst irgendwie Dinge bei, die sind neugierig, die wollen lernen. Und da hat sie dann verschiedene didaktische Formate ausprobiert, eben dieses gegenseitig miteinander lernen, dieses ich helfe dir, es selbst zu tun. Das ist der Kernsatz des Montessori-Denkens. Kinder dazu befähigen, es selbst zu tun und möglichst früh, ja, Dinge selber machen zu lassen. Und wie sieht es bei uns pragmatisch zu Hause aus? Wir haben ja jetzt gerade so zum 2. Geburtstag so ein Montessori-Messer gekauft. Kann man sich vorstellen, wie so eine kleine Kelle oder so. Ja, so ein Quadrat ist unten ein bisschen angeschärft und oben hat sie so einen Griff zum Festhalten und damit kann sie sich jetzt selber irgendwie Erdbeeren schneiden und Oliven und was sie will. Und ohne jetzt ein richtig scharfes Messer zu verwenden. Und das ist Wahnsinn, ja. Die ist jetzt gerade 2 geworden und klettert dann auf ihren Hocker da oben, schneidet sich irgendwie eine Erdbeere, hält die noch unter das fließende Wasser, wäscht die und dann isst sie sie. Also ich denke mir manchmal, die kann ich bald als Küchengehilfin anstellen, wenn ich koche. Und darum geht's, ja. Und da wirklich zu versuchen, wie kann ich sie da so ein bisschen kreativer irgendwie erziehen und ein bisschen selbstständiger. Aber ich glaube, da stößt man zu Hause dann ziemlich schnell an seine Grenzen. Deswegen sich mal mit so einer Montessori-Schule oder Montessori-Kindergarten zu beschäftigen, ist nicht verkehrt. Klammer auf, die sind natürlich meistens privat und dementsprechend kostet es ein bisschen mehr Geld als eine staatliche Schule oder ein staatlicher Kindergarten. So. Klammer zu.
Letzte Frage für dich, Dennis. Was wäre die Montessori-Schule, das Pendant dazu in einem Unternehmen? Wie könnten es Unternehmen bei Erwachsenen noch schaffen, diese Skills zu fördern?
Wunderschöner Gedanke. Habe ich noch nicht zu Ende durchdacht, müssen wir uns aber auf jeden Fall nochmal darüber unterhalten. Für mich ist es wirklich dieses Spielerische auch. Dieses, hey, wir stellen euch mal einen Raum zur Verfügung und kein Raum, wo irgendwie der Geschäftsführer einmal reinguckt und sagt, na, habt ihr alle nichts zu tun und wieder geht, sondern wo der Geschäftsführer selbst irgendwie am Tag oder die Geschäftsführerin am Tag eine halbe Stunde rumhängt und irgendwie, ja, also ausprobiert, ob es jetzt ein neuer Roboter ist, ob es eine neue Drohne ist, ob es ChatGPT ist, ob es was auch immer ist. Das meiste kostet ja noch nicht mal so viel Geld. Ja. Die ganzen Zugänge zum Beispiel für die Online-Tools ist ja kein Geld für ein Unternehmen. Aber das mal wirklich sozusagen, okay, wo kann man da mal so ein kleines Reallabor kreieren? Wo kann man da mal ein bisschen experimentieren? Und wie können natürlich auch wieder die höheren Personen das entsprechend vorleben? Ich glaube, das wäre ein erster Schritt in Richtung Montessori im Unternehmen, dieses Spielen wieder mehr reinzubringen. Also da, genau, denke ich auch die ganze Zeit so ein bisschen drauf rum, bin da noch nicht richtig schlau geworden, aber ich glaube, da müssen wir wieder mehr hin, dass wir eben nicht nur sagen, ja, hier wird jetzt gearbeitet. Also auch wenn ich Design Thinking Workshops gebe, dann haben wir mal Musik, dann ist man halt mal kreativ, dann machen wir verschiedene Übungen und am Ende haben wir meistens ziemlich gute Ergebnisse und die Leute sagen, oh, das hat jetzt auch noch Spaß gemacht. Ja, komm, kennt man gar nicht so aus dem Alltag. Ja, also da müssen wir wieder hinkommen, glaube ich. Und wenn dann die KI die Routineaufgaben übernimmt, Stück für Stück, dann haben wir hoffentlich wieder mehr Zeit für solche Spielereien, weil das noch zum Abschluss vielleicht, jede technische Revolution war ja erstmal ein Spielzeug, bevor es ein Werkzeug geworden ist. Also E-Mails am Anfang, Chats, ICQ war ja völlig schwachsinnig, ja, damals, wo ich mit Freunden hin und her gechattet habe, das heute chattest du mit Teams und Slack und so weiter beruflich, ja, und so wird halt jedes Spielzeug irgendwann zum Werkzeug und da sind wir halt noch in der Spielzeugphase und sollten die auch so betrachten.
Finde ich tatsächlich einen sehr, sehr schönen Gedanken, gerade auch durch der Entwicklung von innovativen Ideen, auch hier um den Boden zu spannen. Auch LinkedIn kann da eine Spielwiese sein, auf der man sich betätigen kann, auf der man gerne mal ausprobieren kann, bevor man seine Schreibstimme findet. Das gilt sowohl für die Person als auch für das Unternehmen insgesamt. Dennis, ganz toller Gedanke zum Abschluss, nachdem noch andere ganz tolle Gedanken natürlich zwischendurch drin waren. Vielen, vielen Dank, dass du hier dein Wissen geteilt hast, deine Erfahrungen, deine Einschätzung auch. Und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg, dass du die frohe Kunde und die Botschaft, den Spaß, die Kreativität auch weiterhin verbreiten kannst und dass es hoffentlich auch oft angenommen wird, im Sinne, dass uns allen ein bisschen helfen möge. Danke dir.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich gehe jetzt mal in die Kita meine Tochter abholen und dann ein bisschen spielen. Mach's gut. Sehr gut.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war unser Gespräch mit Dennis Fischer. Er ist Autor und Keynote-Speaker zum Thema Future Work Skills. Sowohl das Buch als auch den Speaker kannst du dir einkaufen zu unterschiedlichen Preissegmenten. Den Link zu Dennis findest du natürlich in den Shownotes, genauso wie zu anderen Themen, über die wir gesprochen haben. Wir haben viel darüber gelernt, wie wichtig die Einstellung ist, das richtige Mindset, das richtige Anwenden, Inspiration, Spielen, und zwar sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Und vielleicht ist das auch dich auch inspiriert, nochmal für dich zu schauen, ja, wie gehe ich eigentlich mit Transformation, wie gehe ich mit Änderungen um, wie will ich meine Karriere gestalten, wie gefährdet in Anführungszeichen ist denn mein Job und wie kann ich dafür sorgen, dass ich vielleicht auch mit Spaß immer noch genau das machen kann, was ich gerne tue und dafür auch gut bezahlt werde. Wenn es dir gefallen hat, würde es uns super freuen, wenn du uns abonnierst, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Damit hilfst du diesem Kanal auf jeden Fall. Dann können wir noch mehr tolle Gäste wie den Dennis einladen. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.